Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast April 2026. In diesem Monat geht es um die Auseinandersetzung zwischen Papst Leo und der Magerbewegung und die Segnung von LGBTQI+-Paaren in der katholischen Kirche. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Freut euch schon mal dann am Ende auf den Medientipp des Monats. Da haben wir wieder was Schönes dabei. Und denkt daran, folgt und liked den Podcast auf den Plattformen eurer Wahl und auch dem Eule-Magazin auf Social Media. Abonniert, wenn ihr es auch noch nicht getan habt, den neuen Remind-Newsletter für euer wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Das bestimmende religionspolitische Thema von diesem Monat war die Auseinandersetzung des Papstes mit der amerikanischen Politik.
Genau, das hatten wir auch zweimal im Newsletter, im Remind-Newsletter. Wobei ich ja die Reihenfolge umdrehen würde. Ich glaube, es ist eher die MAGA-Bewegung von Donald Trump und da sind eine Vielzahl von Akteuren, die sich da hervorgetan haben, die ein Problem mit dem Papst haben.
Ja.
Als andersrum.
Also das Problem mit dem Papst besteht ja irgendwie darin, dass er für die christliche Botschaft eintritt. Insofern wirkt der Streit auf mich jetzt zumindest recht eigentümlich.
Was ist denn die christliche Botschaft, von der du meinst, dass die MAGA-Bewegung da was dagegen hat?
Es war ja ausgehend von Ostern und es ist ja nicht überraschend, dass es einen Friedenssegen des Papstes an Ostern gibt und dass vor allem der Friede für die Welt im Mittelpunkt steht. Und davon ausgehend ging dann ja dieser Streit los, weil Trump es ja für eine gute Idee hielt, einen Krieg vom Zaun zu brechen, mehr oder weniger ohne Not.
Ja, ich denke, das ist halt der aktuelle Ausgangspunkt, ist, dass die Friedensbotschaft, die man, also es ist auch eine christliche Friedensbotschaft, schon klar, aber muss dafür ja nie Christ sein oder Christin.
Auch wahr.
Und was jetzt erstaunlich ist, ist, dass diese Friedensbotschaften des Papstes, die er ja bei jedem Angelusgebet am Sonntag äußert, die auch vom Vatikan immer wieder geäußert werden, dass die jetzt quasi aufgespießt wurden. Es gab im letzten Jahr schon mal Streit zwischen der US-Regierung und diesem aktuellen Papst Leo. Da ging es um das unterschiedliche Verständnis von christlicher Nächstenliebe. Der Streit lief vor allen Dingen mit J.D. Vance, dem US-Vizepräsidenten, über den...
Da ging es ja vor allem um die Flüchtlingspolitik, beziehungsweise, nee, eigentlich muss allgemeiner sagen, Einwanderungspolitik.
Genau, um die Flüchtlings- und Migrationspolitik und den Ordo Amoris. Das ist so eine katholische Sublehre, wem also die Liebe als erstes zukommt, den Nächsten. So ist es ja gut christlich, ja, und J.D. Vance meinte...
Ja, die Frage des barmherzigen Samariter, wer ist der Nächste?
Genau, ja. Bei J.D. Vance ist das aber so gewesen, die Familie und dann irgendwie eine Weile nichts und dann irgendwann das eigene Land und die eigene Bevölkerung und dann irgendwann der Rest der Welt und da hat Papst Leo damals schon dran erinnert, dass das so nicht funktioniert, gut biblisch. Der aktuelle Streit ist sicherlich, dass irgendwo in dieser MAGA-Bewegung und im Weißen Haus das als sehr nervig und enervierend empfunden wurde, dass der Papst immer wieder auf den Frieden hinweist, obwohl sich das, was der Papst und die katholische Kirche dazu lehren, ja jetzt aktuell gar nicht geändert hatte.
Und was ja aber schon nochmal besonders eigentümlich ist, die Vereinigten Staaten von Amerika sind jetzt ja nicht bekannt als eine Speerspitze des weltweiten Katholizismus. Insofern ist es jetzt schon recht spannend, dass wir in diesem Jahr dadurch, dass J.D. Vance so öffentlichkeitswirksam, ich möchte gar nicht über seine Motivation reden oder ihm dabei irgendwas unterstellen, ist er ja schon zum Katholizismus konvertiert. Und dadurch hat man jetzt ja überhaupt erst diese Auseinandersetzung mit päpstlichen Stellungnahmen? Oder würdest du sagen, man würde trotzdem in dieser Art und Weise miteinander umgehen, wenn jetzt Vance nicht bekennender Katholik wäre?
Ich würde da meinen, dass es dann keinen großen Unterschied gäbe. Also ich glaube, dass man die Rolle, die J.D. Vance im Katholizismus spielt, sehr leicht übertreiben kann.
Ja.
Weil man sich damit ja doch auf den Narrativ von ihm einlässt, nämlich dass er quasi dann jetzt bestimmt, was katholisch ist und was nicht. Ja? Also, und der Vorteil des Katholizismus im Unterschied zu unserem von dir und mir gepflegten Protestantismus ist ja eine sehr große Entlastungsfunktion für die einzelnen Gläubigen, nämlich was katholisch ist, bestimmt der Papst.
Ja.
Dem kann man widersprechen, das kann man ignorieren, wenn man möchte. Ja, wir hatten ja im März im Podcast mit Annika Schmidt und Luis Berger darüber gesprochen, dass es auch in Deutschland diese Tradition des rheinischen Katholizismus gibt, der sich immer auch in einer gewissen Distanz zum Vatikan und zum Papst empfindet. Aber ich würde dir vielleicht sogar vorher schon widersprechen wollen, denn die USA sind ein sehr prägendes Land für den Katholizismus. Erstens, weil der Anteil der Katholiken und Katholikinnen in den USA zwar gesamtgesellschaftlich nicht größer geworden ist, aber unter den christlichen Konfessionen oder Denominationen, Kirchen, sind die Katholiken wesentlich bedeutsamer, als das noch vor einigen Jahrzehnten war, weil die protestantischen Mainline-Churches, also die Episkopalkirche zum Beispiel oder die lutherischen Kirchen, an Bedeutung verlieren, an Größe auch verloren haben, während die katholische Kirche von der Größe her recht stabil bleibt, vor allen Dingen durch Einwanderung. Also die katholische Kirche ist wie vielen Ländern der Welt eine Migrationskirche. Dort vor allen Dingen natürlich aus Lateinamerika.
Südamerika, ja.
Und insofern steht die katholische Kirche auch, was diese Einwanderungspolitik angeht, den Eisstreit etc., in einer anderen Situation, als das jetzt zum Beispiel bei den Lutheranern oder bei der Episkopalkirche per se der Fall ist. Jetzt ist J.D. Vance auch nicht der erste prominente Katholik, also ich meine, der erste US-Präsident, der Katholik war, war John F. Kennedy. Es gibt auch eine katholische Tradition im Nordosten der USA, wo die Leute eher liberal dann sind, politisch liberal den Demokraten zuneigen, während sie zum Beispiel zu Hause dann doch ganz traditionell katholisch sind. Und bei den Latinos selbst ist es so, dass wir bei der letzten Wahl, bei der Präsidentenwahl ja gesehen haben, dass gerade die Männer und auch junge Männer dann tatsächlich zur MAGA-Bewegung sich hingezogen gefühlt haben. Und jetzt also das hat sowieso für Frauen noch nie gestimmt. Und die letzten Umfragen zeigen auch, dass gerade der Streit mit dem Papst den Republikanern auch überhaupt nicht nutzt. Also ich würde sagen, so rein inhaltlich gewinnt dann halt der Papst in katholischen Haushalten und bei Leuten, die sehr stark katholisch geprägt sind.
Ja, wobei man könnte auch nochmal sagen, der Krieg, den Trump da jetzt begonnen hat im Iran, auch im MAGA-Lager oder zumindest in der Bevölkerung, die auch tendiert zu Trump, jetzt nicht auf Gegenliebe stößt. Weil es war jetzt wirklich seit 10 Jahren ein großes Versprechen von Trump, was ich sagen würde, schon auch zu einer Grundsäule dieser Bewegung gehört, dass man mit diesen ganzen Kriegen weltweit mal aufhört und Schluss macht.
Das ist das erste kriegerische Eingreifen der USA seit Menschengedenken, wo die Bevölkerung schon ganz zu Beginn nicht zustimmt. Selbst bei denen, die wir hier so katastrophal wahrnehmen, den Irakkrieg zum Beispiel, auch Vietnam, da war die Bevölkerung der USA lange hinter diesen Kriegen gestanden. Und erst mit längerem Verlauf ist dann die kritische Position eher in die Mehrheit geraten. Lass uns aber mal, ohne dass wir jetzt diesen Streit nochmal komplett rekapitulieren, weil...
Kann man lesen.
Also die Medien waren mit bestimmten Dingen voll davon.
Ja.
Das österliche Bild von Trump als Jesus, das wurde weitgehend berichtet. So, das ist ja auch völlig chaotisch gewesen. Wir haben das in der Eule in den 2 Newslettern, denke ich, ganz gut wiedergegeben, worum es auch inhaltlich geht.
Ja.
Das liegt auch daran, dass ich den ersten Newsletter zu dem Thema schon geschrieben habe, bevor der dann durch Donald Trump, durch diese Truth Social Botschaft nochmal so richtig hochgegangen ist. Denn also er ist ja auf den Papst losgegangen, nicht anders.
Er hat angefangen.
Ja, aber genau. Naja, nicht angefangen, aber wir könnten mal auf 2, 3 Dinge, denke ich, noch eingehen, die bei uns im Newsletter ganz kurz drin sind, aber denke ich, für Mediennutzende, die jetzt nicht die ganze Zeit online sind und die vielleicht bloß mal 1 oder 2 Artikel woanders gelesen hatten, vielleicht so ein bisschen untergegangen sind.
Ja, was sind dann jetzt so die 3 Bullet Points, wo du jetzt sagst, das muss man wissen, wenn man jetzt die letzten 3 Wochen sonst wo war?
Ja, nie, was muss man wissen, sondern wie kann man es, denke ich, besser verstehen? Also das eine ist,
ja,
dass es wirklich auch ein Online-Phänomen ist, dieser Streit. Und ich glaube, das gilt nicht jetzt bloß für natürlich die katholischen Gemeinden in Deutschland, sondern das gilt auch für weite Teile des Katholizismus in den USA.
Mhm.
Für uns ist das ein bisschen entfernt, weil wir mit dieser speziellen traditionalistischen Frömmigkeit, die da auch von J.D. Vance angetippt wird, mit diesem Konvertitentum, sich dann oft zu spielen als Spätberufener und dann nochmal dem Papst zu erklären, wie das mit der Theologie zu funktionieren hat. Das ist so eine Lebenswelt, da haben auch, denke ich, ganz viele Katholiken in den USA und auch in Deutschland natürlich eher weniger was damit zu tun. Und die Entfernung des Diskurses kommt sicherlich auch daher, dass die Leute nicht so viel online sind, wie das die MAGA-Bewegung schon immer auch war. Das ist auch immer schon eine Online-Bewegung gewesen.
Also du meinst die Leute jetzt hier in unseren Gefilden im Vergleich zur US-Öffentlichkeit?
Nach meinem Eindruck gilt es für die Katholiken in den USA ganz genauso. Ne? Also wer da getreulich seiner Arbeit nachgeht und sonntags in die Messe geht.
Schaut jetzt nicht die ganze Zeit Instagram.
Ja, es ist ja, also ich würde meinen, dass dieser Streit in erheblichem Maße auch ein Online-Phänomen ist.
Mhm.
Also ich versuche mich daran ja auch immer zu erinnern, der ich ja nun auch im Internet arbeite. Man tut gut daran zu sagen, okay, es sind nicht alle so viel online. Ja, also dieses Dauer-Online-Diskurs, sich die ganze Zeit zu bespielen, das muss man reflektieren, weil dieser Streit ja auch ein Meme-Streit ist, also mit Memes auch ausgetragen wird und wurde, mit den KI-Bildern, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber auch mit Witzen und Weiterdrehungen. Jetzt ist Blue Sky sicherlich nicht das bedeutendste Netzwerk in den USA, aber da wurde zum Beispiel die Trumpsche Wendung von der Papst ist schlecht gegen Verbrechen, ja, oder also ist nicht erfolgreich beim Kampf gegen Verbrechen. Das wurde dann aufgenommen, indem ganz viele Menschen Bilder gepostet haben von Katholiken, die also in der Verbrechensbekämpfung tätig waren.
Ja.
Meistenteils aus Filmen, ne? Also Pater Braun und und so weiter und so weiter. Ja, also ich meine, bloß weil man katholisch ist oder Katholik, ist man natürlich nicht weak on crime per se und auch der Papst nicht. Das ist so diese Online-Sache, die ist auch engaging, also da haben sich Leute an diesem Streit beteiligt. Das ist auch für die katholische Kirche vielleicht gar nicht so negativ, weil nämlich innerhalb dieser Meme-Welten natürlich Papst Leo aber das ist ähnlich wie bei Papst Franziskus, als guter Ally, als Partner von emanzipativen Bewegungen, als Mensch, der sich und als Kirche, die sich für den Frieden einsetzen, erscheint und als Anti-Trump Sympathien auf sich versammelt.
Ja, also das kann ich tatsächlich anekdotisch bestätigen, weil also ich höre ja noch einige auch so Tech-Podcasts, die sonst ja eher anti-religiös und noch mehr antikirchlich eingestellt sind. Und es war wirklich in mehreren Podcasts genau über diese Achse Thema. Man bekommt es mit, weil es da eine Meme-Produktion gibt, die auch tatsächlich teilweise wirklich witzig ist, also vor allem in der Entgegnung. Und dann kommt sowas wie von Tim Pritlove, der gehostete Podcast von Freakshow, die Garde, die Alte des Chaos Computer Club oder so, wenn man so will, die das plötzlich auch zum Thema haben und irgendwie sagen, ach, eigentlich einen coolen Papst, der da ist, vielleicht sollte ich doch nochmal wieder mein Taufbüchlein oder so.
Ich glaube, so weit gehen die Leute dann nicht, aber...
Aber man schämt sich vielleicht nicht mehr dann ganz so, dass man mal katholisch war. So.
Ja, weiß ich nicht. Bei mir als jemand, der sich jetzt dann doch die ganze Zeit damit befasst, ist es schon so, dass es dann innere Widersprüche gibt, die dann teilweise auch sehr ärgerlich werden. Ja, also wir kommen bei dem zweiten Thema, mit dem wir uns heute befassen, sicherlich nochmal auf so einen Widerspruch, denn dieses, sagen wir mal, peripher an das Religiöse herantreten, das ist vielleicht der zweite Punkt, da sind die spontan oder neuen Fans von Papst Leo am Ende in ihrer religiösen Sicht oder in ihrer Sicht auf Religion gar nicht so anders als die MAGA-Bewegten selbst.
Okay, das ist jetzt erklärungsbedürftig.
Ja, weil die suchen sich das raus, was ihnen gefällt. Oder es gefällt ihnen das, was ihnen angereicht wird, der Rest wird ignoriert. Ja?
Also quasi denkanalog von der anderen Seite.
Von der anderen Seite, klar. Also das ist eine inhaltliche Parallele, aber so von der Mechanik dahinter. Ja?
Ja, ja, ja.
Papst Leo ist für den Frieden und gegen Trump. Papst Leo ist gut. Was der dann en Detail sagt, ob das passend ist, ob das überhaupt aktuell ist, ob das Hand und Fuß hat, da wird dann weniger drauf geachtet. Und das ist bei diesem aktuellen Streit um Frieden schon erstaunlich, weil natürlich die klassisch katholische Lehre vom gerechten Krieg, vom heiligen Augustinus herstammend, ja, Also ich finde die auch immer als Interpretament ganz gut. Also wer jetzt hier in Deutschland die friedensethischen Debatten in den Kirchen verfolgt, so wie du und ich und auch uns daran beteiligt haben, wir haben ja auch erst vor gar nicht so langer Zeit noch eine extra Episode gehabt zur Friedensdenkschrift der EKD, wo wir das auch diskutiert haben, und andere Monatsrückblicke im Re hatten wir es auch häufiger. Ich finde die Lehre vom gerechten Krieg nach wie vor praktisch, weil die nämlich ganz klare Marker setzt, nach denen man aktuelle Konflikte durchleuchten kann und sagen kann, ist das zum Beispiel verhältnismäßig? Ist das die Ultima Ratio? Ist das insofern gerechtfertigter oder rechtfertigbarer Gewalteinsatz? Da sind die Kriterien des gerechten Friedens, die du und ich auch schon häufiger im Podcast besprochen haben, manchmal viel, viel schwerer zu fassen und irgendwie nicht ganz so handfest wie die aus der Lehre vom gerechten Krieg. Aber, und jetzt kommt der Punkt, die Lehre vom gerechten Krieg ist außerhalb der katholischen Kirche nicht mehr der Maßstab, also sowohl nicht mehr völkerrechtlich der Maßstab. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die Weltordnung, die UNO-Weltordnung, das ist alles auf anderen völkerrechtlichen Maßstäben aufgebaut als auf denen des gerechten Krieges. Und auch in der weltweiten Ökumene ist das Leitbild das des gerechten Friedens. Wenn Papst Leo gelobt wird dafür, dass er Anti-Trump für den Frieden ist, gerne. Aber ich bin ein bisschen besorgt, dass man quasi dann so sagt, dann unterschreiben wir jetzt alle die Lehre vom gerechten Krieg wieder. Und da kippt das so. Das war ein Beispiel dafür, ob das inhaltlich wirklich stimmt.
Es war trotzdem fast eigentlich die klügste Einlassung in dieser Debatte, ja, von amerikanischer Seite, weil der Speaker Mike Johnson, deswegen geht man ja da auch so drauf ein, der hat es dann ja in die Debatte eingebracht. Auf Englisch heißt es dann eben die Just War Doctrine, also die Lehre vom Just War, vom gerechten Krieg. Das, was jetzt auch so von amerikanischer rechter Seite kommt, dass das jetzt nicht alles irgendwie vollkommen blöd ist, sondern dieser Verweis.
Doch, es ist für. Also, doch, warte mal. Also, Michael, da müssen wir nochmal ganz klar sein. Vielleicht ist ja das Missverständnis, was bei dir da aufgetaucht ist, auch eins, was die HörerInnen zu Hause haben. Mike Johnson hat überhaupt nichts eingeführt. Das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses der USA, der selber evangelikaler Christ ist. Für ihn ist ein Krieg gerecht, wenn ihn die USA führt. Punkt. So, das ist das, was bei ihm als gerechter Krieg kommt, und dann wird die Theologie passend gemacht, um genau dieses christlich-nationalistische, der ist übrigens mal ein richtiger christlicher Nationalist, was diesem Bild entspricht. Und der hat die gerechte Krieglehre auch nicht in diese Debatte eingebracht, sondern der hat darauf Bezug genommen, weil vorher Papst Leo gesagt hat, wer zu den Waffen greift, der kann das nicht quasi als gesegnete Handlung darstellen. Ne?
Also der kann nie Nachfolger Christi sein, so hat er es gesagt.
Ja, wobei da eben die Ebene, darüber könnte man jetzt lange diskutieren, die Ebene des Gebetes dazwischen steht. Ne? Also wer kann um Hilfe im Krieg Gott anflehen? Ja, und da sagt halt Papst Leo ganz eindeutig nicht derjenige, der zu den Waffen greift. Und der Kontext dazu ist die Lehre vom gerechten Krieg. Also natürlich kann es in rechtfertigbaren, es ist aber schon so ein protestantischer Begriff, ne? Also in Gewalteinsatz geben zur eigenen Verteidigung als Ultima Ratio nach dem gerechten Krieg. Und der Vatikan und die römisch-katholische Bischofskonferenz in den USA haben sich das dann zur Aufgabe gemacht, zu erklären, in welchem Kontext diese Papstäußerung zu verstehen ist. Nämlich derjenige, der zu den Waffen greift, ist in diesem Rahmen derjenige, der als Aggressor auftritt. Ja.
Ja.
Und das stimmt, nur sind die völkerrechtlich geltenden Maßstäbe noch viel strenger, was den Gewalteinsatz angeht, als die vom gerechten Krieg, von der Lehre des gerechten Krieges vorgesehenen, die ohnehin schon mal sehr streng sind. So, und man kann die inhaltliche Diskussion um den gerechten Krieg abkürzen. Der Iran-Krieg, von Israel und den USA geführt, entspricht nicht den Maßstäben des gerechten Krieges und entspricht nicht den Völkerrechts. Den Maßstäben des aktuell geltenden Völkerrechts.
Der eben nicht, wie du schon gesagt hast, auf den Lehren vom gerechten Krieg fußt.
Genau, ja. Also man kann diesen Krieg auch auf den Grundlage des aktuell geltenden Völkerrechts kritisieren, ohne dass man jetzt irgendwie als ganz neu oder frisch die Lehre vom gerechten Krieg wieder herausgraben könnte. Ich hatte ja gerade gesagt, drei Punkte. Ich mache sie mal komplett. Also erstens, das ist auch ein Online-Phänomen, nicht nur ein abständiges Phänomen aufgrund unterschiedlicher konfessioneller Signaturen, sondern auch, weil es ein Online-Phänomen ist. Der zweite Punkt, genau, die neuen Fans. Ja, also wo man immer ein bisschen so als jemand, der sich stärker mit Religion befasst, gucken muss, passt das überhaupt? Ne? Also wir hatten jetzt das Thema vom gerechten Krieg, aber man kann das auch auf die LGBTQI-Allyship hinnehmen. Ne? Also bloß weil jemand sagt, ich trete für die Würde des Menschen ein, da ist einfach auch ein katholisch im vatikanischen Sinne eine andere Menschenwürde-Konzeption dahinter, von der ich mir sehr sicher bin, dass die meisten lobenden Kommentatorinnen des Papstes in den letzten Wochen diese katholische Menschenwürde-Konzeption auch nicht unterschreiben. Es ist ja schon erstaunlich, viele große Medien loben jetzt den Papst und der Eule im Kirchenmedium, also nicht Kirchenmedium insofern, als dass wir von der Kirche bezahlt werden, aber in einem Medium, was sich sehr viel mit Kirche befasst, wird der Papst eher kritisiert, weil man eben doch auf solche Unterschiede nochmal eingeht. Und als dritten Punkt würde ich nur, um den Vorgang noch ein bisschen besser zu verstehen, nochmal anfügen, dass eigentlich Papst Leo hier in den letzten Wochen von dem eigentlich von ihm eingeschlagenen Kurs ein bisschen abgewichen ist. Und zwar jetzt nicht inhaltlich, sondern von dem kommunikativen Kurs. Donald Trump hat ihm ja im Grunde genommen unter die Nase gerieben in diesem Truth Social Post, den wir auch im Newsletter besprochen haben, dass er nur deshalb Papst ist, weil er US-Präsident vorher wieder geworden ist. Und da steckt eine gewisse Logik dahinter, die hatten wir hier auch im Podcast schon besprochen und im Magazin beschrieben, dass also im Konklave letztes Jahr die Kardinäle sich durchaus was dabei gedacht haben, jetzt zum ersten Mal einen US-Amerikaner zum Papst zu wählen.
Hört der Trump also den Eule-Podcast?
Nee, ich glaube, das haben ja ganz viele Leute besprochen, ob das jetzt ein Zeichen der Zeit ist, was mit der großen Bedeutung des Katholizismus zu tun hat. Wir hatten es ja gerade schon in den USA, auch was die Bedeutung des US-Katholizismus für die Weltkirche angeht. Oder ob es nicht auch ganz bewusst so gewesen ist, dass die Kardinäle gesagt haben, also wir wissen schon, was jetzt ungefähr kommt. Das war ja kurz nach der Amtseinführung von Trump.
Ja, ja, ja.
Und wir setzen jetzt ganz bewusst ein Gegenzeichen mit einem. Bei den Themen Migration zum Beispiel und vielleicht auch bei dem Thema Frieden, wobei das kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump ja nicht zu erwarten war, dass das jetzt so kriegerisch losgeht. Ja, aber wir setzen da so quasi in Kontrapunkt.
Ja.
Das war so die Idee dahinter. Da steckt eine gewisse Logik dahinter. Also es ist bei all den DeLulu-Gedanken, auf die Trump jeden Tag kommt, das nicht von der Hand zu weisen, dass es eine Wechselbeziehung zwischen diesem US-amerikanischen Papst und diesem US-amerikanischen Präsidenten gibt. Ja? Anders als Franziskus hat aber Papst Leo in dem ersten Jahr seines Pontifikats wieder ganz stark im Grunde genommen die Unterscheidung getroffen zwischen ich bin der Papst und ich mache mein Sonntags-Angelus-Gebet und ich sage auch was in der Öffentlichkeit und ich reise auch, aber diese vatikanischen diplomatischen Sachen, die Außenpolitik der katholischen Kirche, die wird wieder im Kardinalstaatssekretariat gemacht. Mhm. Und deshalb hat sich dort der zuständige Kardinal, Parolin heißt er, viel stärker wieder geäußert. Papst Leo hat es dem auch überlassen. Und in den letzten Wochen hat sich das dahingehend wieder geändert, dass natürlich die Papstäußerungen stärker im Fokus stehen. Ne, diese bekannten Pressekonferenzen über den Wolken.
Im Flugzeug.
Ja, oder auch einfach mal auf Zuruf. Ja, also das waren ja Interviewäußerungen. Das sind ja keine Interviews, sondern bloß ganz kurze Statements, wo man ihnen ein Mikrofon unter die Nase hält. Und Papst Leo, das in den letzten Wochen für nötig befunden hat, da auch mal ganz schnell so ein paar Sätze zu sagen. Ja? Aber das ist, finde ich, eine Beobachtung wert, zu sagen, okay, diese Eskalation liegt zum Teil auch daran, dass Papst Leo stärker jetzt im Grunde genommen, ja, unmissverständlich, auch wenn er den Namen Trump ganz häufig gar nicht in den Mund nimmt, aber unmissverständlich tagesaktuell sich äußert. Und das hat schon seinen Grund darin, dass der Vatikan selbst und Papst Leo die Lage als besonders drängend empfinden, anders als das noch vor einem Jahr der Fall war.
Was mir so auffällt, jetzt wo du diese drei Punkte nochmal zusammengestellt hast, das Online-Phänomen, die neuen Fans, die dann eben kamen, jetzt aber auch eine Änderung ein bisschen in der Haltung beziehungsweise in der Kommunikation dieser Sache, ist ja eine Frage, die wir uns damals dann zum Tod von Franziskus gestellt haben. Bekommen wir jetzt einmal so einen Internetpapst? Also mal irgendwie so einen Jüngeren, für den das alles jetzt nicht Neuland ist. Und ist diese Auseinandersetzung Zeichen dafür, dass wir jetzt den ersten Internetpapst haben?
Ich glaube, wir haben es nach wie vor mit einer massenmedialen Umgebung zu tun und dazu gehören auch die sozialen Medien oder Social Media. Wobei, wo ist denn da der Unterschied? Also wir haben mit den USA ja ein Land vor uns, wo die Medienlandschaft außerordentlich geprägt ist inzwischen von rechtspopulistischen Medienkonglomeraten, stark polarisiert. Und da fragt man sich, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Social-Media-Kommentatoren und den Journalisten, die für solche Medien arbeiten?
Naja, doch, ich kann dir schon den Unterschied sagen. Wenn Papst Leo im Flugzeug etwas sagt, irgendeinen Satz, dann ist 5 Minuten später irgendwo ein Meme.
Das war bei Francisco schon so, das war bei Ratzinger auch so. Wir erinnern uns an Ratzingers Fehltritte, kommunikative, die sind auch alle dadurch entstanden, dass da Journalisten mit dabei waren und das gehört haben, sei es die Regensburger Rede gewesen oder eben solche kurzen Interviews. Und massenmedial tatsächlich angefangen mit so Interviews hat ja sogar Johannes Paul II. Also das ist einfach, da fällt mir schwer darin, wirklich was Neues zu sehen. Was wir jetzt tatsächlich neu haben in einer bestimmten Qualität ist, dass wir es mit einer Vielzahl auch inhaltlich unterschiedlichen, aber betont christlichen, das vereint sie, AkteurInnen in den USA zu tun haben, die mit ihrem Glauben Politik machen. Auch das ist jetzt nicht völlig neu. Wir erinnern uns an die Zeiten des Irakkrieges, wo Donald Rumsfeld, George W. Bush, Heiliger Krieg, Rhetorik dahinter. Das ist nicht vollständig neu. Das gab es in den USA auch in allen Kriegen schon immer. Ja, also auch
es war schon auch immer so ein Crusade, also irgendwie so eine Kreuzzug-Ikonografie und so gab es da schon auch immer.
Ja, wobei, ne, also Crusade ist ja zum Beispiel, hat ja eher nochmal eine katholische Signatur, aber das ist für so ein frommes, am Ende immer noch sehr frommes und damals natürlich frommes Land wie die USA waren die Kriege auch immer schon Glaubenskriege. Wir haben es jetzt halt mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren zu tun, von diesem stark evangelikal pseudo-charismatisch geprägten christlichen Nationalismus von Pete Hegseth, dem Verteidigungsminister, auf der einen Seite, dann der katholische Konvertit J.D. Vance, dann überhaupt der ganze messianische Drive, der in der MAGA-Bewegung drinsteckt und sich bisher auf Donald Trump fokussierte als der Kyros-König, ne, der ganz und gar nicht evangelikumsgemäß lebt, aber für den Fortschritt des Evangeliums in der Welt irgendwie unerlässlich ist. Wir hatten das ja in der Eule auch schon beschrieben. Die ganzen Widersprüchlichkeiten dahinter, die Frage, wie verhält sich der strukturelle Katholizismus dazu? Ja, also das ist ja die Frage von dem Bischof Barron, der in dem Religionsfreiheitsrat mitarbeitet von Donald Trump, aber...
Genau, also Barron war ja dieser, man sagt ja immer so schön, erzkonservative amerikanische
Bischof. Ja, aber so ist der wirklich konservativer als der Papst?
Ja.
Ich würde ja sagen, die nehmen sich inhaltlich wenig, aber Barron kommt halt in die Situation, auf einer Bühne zu stehen, wo eine evangelikale Predigerin zu Donald Trump sagt, wir haben jetzt Ostern und da muss ich an sie denken. Und Barron steht da daneben und muss irgendwie mit applaudieren. Ne? In die Situation kommt der Papst halt nicht. Aber die Frage ist, kommt man irgendwie wirklich hinter diese Sachen, indem man einfach sagt, der eine ist konservativer oder nicht. Also Papst Leo hat eine totale Aversion gegen Populismus und gegen Rechtspopulismus. Franziskus hatte was Populistisches, aber eher was Sozialpopulistisches,
ja,
was Evangeliumspopulistisches, muss man ehrlich sagen.
Ja.
In der Podcast-Episode in diesem Monat, die ich ja mit Antje Schrupp aufgenommen habe, hat Antje Schrupp gesagt, ja, der Deutungskampf läuft zwischen J.D. Vance und Papst Leo, aber nicht der Deutungskampf nur darum, was katholisch ist, sondern im Grunde genommen der Deutungskampf zwischen dem Patriarchat, das untergeht oder untergegangen ist, symbolisiert durch die katholische Kirche und den Papst, und dem postpatriarchalen Chaos. Und so postpatriarchalen Chaoten wie J.D. Vance. Also wer sich darin vertiefen will, dem empfehle ich gerne nochmal die Episode mit Antje. Und das ist für mich eigentlich, sagen wir mal, der Metastreit dahinter. Wann nehmen wir religiöse Autoritäten eigentlich wahr? Hören ihnen zu, versuchen auch zu verstehen, was eigentlich gesagt wird. Oder nehmen wir sie eigentlich nur als Spielfiguren auf so einem Brett der Weltpolitik war. Also ich glaube, dass jetzt die letzten Wochen nicht dazu geführt haben, zu einem tieferen Interesse am Katholizismus oder einem tieferen Interesse selbst an der Lehre vom gerechten Krieg, sondern dass im Grunde genommen die beiden als Antipoden in so einem stark massenmedial vermittelten Kampf erscheinen. Wenn man davon mal ein Stück weit zurücktritt, weiß ich nie, was das eigentlich für die Christinnen und Christen in den Gemeinden bedeutet. Haben dich Leute darauf angesprochen, als Pfarrer?
Also ich glaube nicht, dass es hier die Leute super interessiert und beschäftigt. Ich habe ja auch viel ökumenischen Kontakt und da war es jetzt auch irgendwie nie so Thema. Was ein größeres Thema war immer noch weiterhin nachgeklappt, die Frage mit, werden die Leute jetzt alle plötzlich wieder katholisch oder nicht? Das hat die noch mehr beschäftigt. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man einfach echt viele, in Anführungszeichen, katholische Themen wirklich auch mal auf Seite 1 bis 3 hatten.
Ich glaube schon, dass da natürlich dieser Streit was mit uns zu tun hat. Auf einer tieferen Ebene, weil er uns natürlich danach fragen lässt, wo eigentlich in unseren Traditionen Bilder drinne sind, die man durchaus kritisch danach befragen kann, wo sie anknüpfungsfähig sind für so rechtspopulistische, kriegerische, autoritäre Denkmuster. Und ich glaube, das wäre total fruchtbar, darüber mehr nachzudenken, als in so einem, ja, am Ende Lustschauer sich das anzugucken, was sie da so raus verdrehen. Man kann nämlich auch zu lange sich mit dieser Theologie, die da vertreten wird an der MAGA-Bewegung, mit diesen Theologien, den unterschiedlichen, befassen. Und dann, denke ich, hat man manchmal den Eindruck, als ob das jetzt quasi das neue Angesagte ist. Das halte ich für einen Fehlschluss. Was man nicht zuletzt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, daran sehen kann, dass die Latinos, die katholischen Latinos, laut den Umfragen in den USA, ihm schon wieder vollständig abhanden kommen. Aus vielleicht unterschiedlichen Gründen, aber wir müssen quasi nicht so tun, als ob jetzt quasi uns mit Donald Trump oder Pete Hegseth oder J.D. Vance neue christliche Führer entstanden wären, sondern das ist eine Pervertierung des christlichen Glaubens und, wie ich in dem zweiten Newsletter eben auch schreibe, eine Invertierung. Das sind Traditionsinhalte, die durchaus auch in anderen christlichen Traditionen, auch in unserer eigenen, drinne sind, dort hochgedreht werden und falsch verstanden werden, aber die danach fragen lassen, was hat das eigentlich mit uns zu tun?
Kommen wir zum nächsten Thema des Monats. Und zwar habe ich gelesen im Spiegel, Philipp, in München, da dürfen jetzt auch von der katholischen Kirche Schwule gesegnet werden.
Ja, herausragend, oder? Ja, ich habe das auch noch bei der Tagesschau gelesen.
Endlich.
Beim ZDF und überall und geile Insta-Kacheln mit mehreren tausend Likes. Der erste Kardinal in Deutschland, Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, hat jetzt die Segnung für LGBTQI-Paare erlaubt. Ja, 1A. Da können wir eigentlich jetzt den Ordner schließen und sagen, super.
Also ist es so, die dürfen jetzt heiraten?
Die dürfen sowieso heiraten in Deutschland, wie sie lustig sind. Ja, gleichgeschlechtliche
Paare. Aber katholisch?
Nein. Ja, nee, das, was wir in der evangelischen Kirche haben, unter anderem, glaube ich, auch in deiner, da unten in Bayern, du bist ja in der Bayerischen Landeskirche, nicht wahr?
Ja.
Da gibt es die Trauung für gleichgeschlechtliche Paare oder Segnung. Was habt ihr?
Also, offiziell im Kirchenrecht ist es noch eine Segnung, aber der, also von der Bezeichnung her, aber der Kniff ist, dass auch die Trauung eine Segnung ist. Es sind jetzt dadurch zwei unterschiedliche Paragraphen im Kirchenrecht, aus denen verwaltungstechnisch aber exakt das Gleiche folgt. Es ist eine Eheschließung.
Ja, also ich glaube nicht, dass jemand, der in den Gottesdienst besucht, da einen Unterschied findet, weil diese Segnungsfeier zum Beispiel auch für Paare ja benutzt wird, wo eine Person nicht Mitglied in der Kirche ist.
Ja.
Wenn ich mich richtig orientiere, nicht wahr? Aber wir wollen jetzt mal nicht so sehr in die evangelische Kirche gehen, wir sind ja bei der katholischen, also solche Feiern, an die ist da eigentlich nicht gedacht, beziehungsweise es gibt eine Bewegung in der katholischen Kirche in Deutschland, die an liturgischen Formen für solche Segnungsfeiern, das wäre jetzt der Terminus, den wir in Deutschland benutzen, Segnungsfeiern, ja, also nicht kirchliche Eheschließung oder kirchliche Trauung oder Segnungsgottesdienste, sondern Segnungsfeiern. Ja. Da gibt es Leute, die an solchen Formularen, an liturgischen Formen dafür arbeiten, schon seit vielen Jahren, die sind ja auch im Gebrauch in unterschiedlichen Bistümern, gibt es immer wieder solche Segnungen, entweder bei solchen Segnungsevents oder auch mal, wenn ein Paar sich das wünscht. Das ist zumindest teilweise auch eine Folge des Synodalen Weges. Da gab es ein Handlungspapier bei diesem Dialogprozess, wo die Erstellung einer solchen Handreichung gefordert wurde und die wurde tatsächlich dann auch verfasst, gemeinsam von ZDK, also vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Vertretern der Bischofskonferenz und liegt seit letztem Jahr vor und diese Handreichung trägt den schönen Titel
Segen gibt der Liebe Kraft.
Segen gibt der Liebe Kraft, wunderbar, die Katholiken haben ja immer so schöne Titel für ihre, Handreichungen und seitdem ist passiert, dass mehrere Bistümer in Deutschland diese Handreichung in ihren Amtsblättern veröffentlicht haben oder die Bischöfe gesagt haben, jo, das könnt ihr hier in unserem Bistum benutzen. Und das ist das, was jetzt Kardinal Marx, der Erzbischof von München und Freising, auch für sein Erzbistum gemacht hat. Er hat einen Brief geschrieben an seine Seelsorgerin und Seelsorger und hat gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das im Fall der Fälle benutzen. Aber...
Genau, also genau, jetzt so Philipp, weil ich erinnere mich auch noch dran und das haben wir jetzt relativ ausführlich besprochen, weil da habe ich mich, das war mit eins der ersten Male, wo ich mich tiefer eingegraben habe in päpstliche Rhetorik und Briefe und sonst wie, wie man das so verstehen muss. Wir hatten ja Ende 2023 diese Schrift von der Fiducia Supplicans. Das ist tatsächlich etwas, was mir landläufig in den ökumenischen Begegnungen auch genauso untergekommen ist schon. Also zumindest in der Kirchenbubble erkennt man das, weil da gab es ja relativ überraschend, mitten in den synodalen Weg rein, eine ganz klare Absage, dass es genau diese formelle, also diese rituelle Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht geben wird.
Ja, aber...
Und jetzt gibt es diese Handreichung. Ich bin verwirrt, Philipp.
Du bist verwirrt, aber eigentlich...
Die katholische Kirche war doch die, wo alles irgendwie so ordentlich und klar ist, dachte ich.
Ja,
das wird mir immer wieder vorgeworfen.
Wir fangen mal schon damit an, dass Fiducia Supplicans eine Absage gegenüber formellen Segensfeiern ist, aber weltweit für sehr viel Ärger auch in der katholischen Kirche gesorgt hat, weil der Autor dieses päpstlichen Schreibens, der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Fernandes, damit die Möglichkeit der Segnungen für LGBTQI-Personen ein bisschen freigegeben hat. Also so wurde das auch in den ersten Stunden dann nach Fiducia Supplicans nach der Veröffentlichung berichtet und dann haben wir ja in der Eule dazu mehrere Beiträge gehabt, von mir und vor allen Dingen auch von Norbert Lüdicke, dem katholischen Kirchenrechtler. Und da haben wir uns das damals ganz genau angeschaut, denn der Jubel war, das ist so ein bisschen wie bei unserem ersten Thema heute.
Auch damals habe ich schon gesagt, Philipp, ich habe im Spiegel gelesen, Schwule dürfen nicht.
Ja, genau, da haben auch alle gejubelt und gesagt, jetzt werden da die LGBTQI-Paare gesegnet und wir haben gesagt, ja, Moment mal, also es gibt die Möglichkeit, als Personen gesegnet zu werden, da geht man zu einem Priester und sagt, ich möchte den Segen bekommen und dann kriegt man den Segen auch, da wird eine Hand aufgelegt oder ein Segenswort und ein Gebet zugesprochen, aber es ist eben nicht an diese Paarsegnungen und es ist auch nicht an eine liturgische Form gedacht und diese Doppelbewegung von Fiducia Supplicans, die gilt auch nach wie vor. Und jetzt ist halt Folgendes passiert, in dieser Woche, in der letzten Woche hat Kardinal Marx hat den Brief geschrieben, das wurde berichtet, da ist auch die dpa drauf. Eine Agenturmeldung, die eben von den anderen Medien, wie zum Beispiel dem Spiegel, wie die ARD, wie das ZDF, aufgenommen wurde. Und in dieser dpa-Meldung stand diese lustige Formulierung drin mit dem ersten Kardinal. Jetzt muss man wissen, in Deutschland gibt es nur noch einen zweiten Kardinal im Moment in einem deutschen Flächenbistum. Ja, es gibt noch deutsche Kardinäle, noch ein paar mehr. Meistens der alte an der Kurie in Rom. Aber, oder so lustige Gestalten wie Kardinal Müller, den ehemaligen Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre.
Ja.
Aber es gibt im Moment zwei Kardinäle in Deutschland, würde ich mal sagen. Und Das eine ist Kardinal Reinhard Marx in München und der andere ist Kardinal Wölki im Erzbistum Köln. Und er wird natürlich, ums Verrecken nicht, diese Handreichung da aus dem CDK per Amtsblatt veröffentlichen oder seinen Seelsorger in einen Brief schreiben und sagen, nutzt das mal. Wenngleich die Frage ist, ob das nie irgendwo im Erzbistum tatsächlich schon so gemacht wird, ohne dass man es jetzt unbedingt dem Erzbischof da meldet.
Da ist er wieder, der rheinische Katholizismus.
Aber zurück zur dpa-Meldung, da stand dieser komische Zungenschlag, der erste Kardinal, und dann fragt man sich immer, wer soll der nächste sein? Und die andere Sache ist halt, dass das so einen Zungenschlag hatte, wie das ist jetzt, das gilt dann jetzt ab sofort unverzüglich, nicht wahr? Und dann wird das... noch, da wird das noch mehr verkürzt auf Insta-Kacheln und dann ist das eine super Botschaft und warum auch nicht, es ist ja was Positives. Likes und Klicks sammeln sich von alleine an, aber als Beobachterin der Kirchen- und Religionspolitik steht man natürlich ein bisschen daneben und denkt so, ja, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, darüber einen eigenen Artikel zu machen, wenn da so eine Handreichung jetzt weitergegeben wird. Okay, so und dann ist die Nachrichtenschraube noch ein bisschen weiter gedreht wurden, nämlich weil Papst Leo auf dem Rückflug von Afrika, von seiner langen und intensiven Afrika-Reise, gefragt wurde, was er nun dazu hält und also wie er sich dazu verhält. Und da hat er einfach nur daran erinnert, dass ja eben mit Fiducia Supplicans der Vatikan da schon deutlich gesagt hat, dass diese Segnungsfeiern, wie sie in Deutschland geplant sind, nicht gehen, dass aber der Segen an alle Tutti, 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 hat er zitiert, Papst Franziskus, natürlich der Segen gegeben wird und dann gemeinsam mit dem Mensch gebetet wird für eine Veränderung in ihrem Leben. So, und da muss man auf den Zungenschlag hören, ne? Mit dieser Veränderung in ihrem persönlichen Leben ist natürlich gemeint, dass sie sich dann wiederum der Lehre der Kirche zu beugen haben. Und das heißt, man kann es wohl schwul fühlen oder lesbisch fühlen, aber man sollte es nicht ausleben.
Die Lebensführung bleibt eine unordentliche.
Aber, und jetzt noch der letzte Punkt, den Thomas auch im Remind-Newsletter letzte Woche ja schon mit notiert hat. Es gibt schon eine Veränderung, die wir aber auch mit Franziskus schon hatten, im großen Unterschied zu Ratzinger. Leo hat ganz klar gemacht, dass diese Fragen der unterschiedlichen Lehre bezüglich der Sexualität nicht die sein sollen, die die Kirche trennen, sondern dass es andere Fragen gibt, wo man sich sehr einig ist quasi und da, was auch für die Kirche viel wichtiger ist. Also der Kampf gegen Armut, für Gerechtigkeit, auch das Eintreten für den Frieden. Also Leo hat ganz bewusst versucht, in seiner kurzen Antwort da auf dem Fluge deutlich zu machen, dass daraus jetzt nicht neues Konfliktpotenzial zwischen Vatikan und der Kirche in Deutschland oder es ist deutlich spürbar, dass er also versucht, das Thema dem Kulturkampf zu entwenden, um es mal so zu sagen.
Was ist jetzt eben dieses Kirchenpolitische an dieser Handreichung? Was steht denn da jetzt drin? Was macht diese Handreichung?
Ganz spannend ist eigentlich, dass die Handreichung keinen liturgischen Ablauf enthält, also keine Agenda für solche Feiern.
Ach, ich dachte, jetzt sagst du mir, ja, sie sagt jetzt halt wenigstens, wie ich dann als Priester das eben machen soll, wenn mit dem Begehren jemand zu mir kommt.
Nee, das sind pastoraltheologische Einordnungen und Erklärungen und Hinweise, weil die Bischöfe das nur mitgetragen haben ohne Formular, also ohne Gottesdienstablauf, ohne liturgisches Formular, enthält diese Handreichung das nicht. Und die hat auch sehr widersprüchliche Formulierungen. Es gibt eine Stelle, wo ganz klar wird, dass dann an solche Segnungsfeiern gedacht ist. Das Wort Feier impliziert ja schon eine Gestaltung, ja, eine bewusste, intentionale Gestaltung in einer Zeit an einem bestimmten Ort. Ja. Und andere Passagen sagen ganz explizit, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und in diesem Widerspruch hält sich dieses Papier auf. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Medien dann auf sowas draufgehen und sagen, yay, cool, Fortschritt. Und diejenigen, die mit dem Thema schon ein bisschen länger befasst sind, sagen, okay, ja, wo jetzt genau? Und Thomas hat im Remind-Newsletter ja die Stellungnahme des Arbeitskreises Homosexuelle und Kirche schon mit aufgenommen, die sich angemessen gefreut haben, aber dann auch ganz klar gesagt haben, also passt mal auf, wir sind uns der Widersprüchlichkeit der ganzen Sache schon auch bewusst.
Ja. Ja.
Aber ob da alle der Sache sich bewusst sind, die jetzt da auf Social Media letzte Woche mal schnell ein Like gesetzt haben und gesagt haben, yay, die katholische Kirche wird jetzt LGBTQI-freundlich, bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allen Dingen, weil natürlich die Einschränkung des Papstes nochmal einen Nachrichtenzirkel gegeben hat, aber vielleicht von nicht mehr so vielen Leuten wahrgenommen wurde. Thomas hat es ganz kurz als zweites Thema nur im Newsletter gehabt, aber wir können mal kurz festhalten, kirchen- und religionspolitisch hat sich überhaupt gar nichts geändert, außer, dass in München und Freising halt dieser Brief geschrieben wurde an die Seelsorgerin, bitte, von mir aus könnt ihr das auch machen, ja?
Für Priester ein bisschen mehr Klarheit darin besteht. Also man nicht das Gefühl habe, man ist immer irgendwie mit einem Fuß, steht man außerhalb des kanonischen Rechts. Das kann ja schon helfen.
Stehen sie aber. Aber der Punkt ist, dass wir es damit zu tun haben, dass es uns zwar in ganz Deutschland, es gibt Bischöfe, die deutlich gemacht haben, das wünschen sie sich nicht in ihrem Bistum. Rudolf Voderholzer, Stefan Oster.
Ja, die üblichen, also müssen wir jetzt ja gar nicht alles einzeln aufzählen.
Und dann gibt es ein paar Bischöfe, die sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem, die das eben markiert haben durch einen Brief oder durch die Veröffentlichung in ihren Amtsblättern. Auch diesen Bischöfen ist bisher aus dem Vatikan gar nichts passiert. Ja, also da ist niemand eingeritten und hat gesagt, wir machen jetzt das Bistum hier dicht oder du bist nicht mehr Bischof, weil du das zugelassen hast oder zulässt. Und dann gibt es, ich würde fast sagen, die Mehrheit der Bischofskonferenz, die das bisher noch nicht irgendwie weitergegeben haben, sondern sich so ein bisschen unklar im Unklaren halten. Aber auch die sanktionieren keine Priester, die solche Feiern machen. Also wir wissen, dass es diese Feiern in irgendeiner Form, in unterschiedlichen Formen in ganz Deutschland fast
gibt. Also weder in der Praxis ändert sich was, noch in den kirchenrechtlichen Konsequenzen oder Verfasstheit ändert sich was.
Genau, also manchmal hat man auch Nachrichten, ohne dass sich eigentlich was ändert, Michael, das ist so.
Also,
die sind aber vielleicht aus einer anderen Perspektive schon noch spannend. Ich glaube, das ist vielleicht so der letzte Punkt, den man noch anfügen kann. In Verteidigung von Kardinal Marx haben sich die Mitglieder der Bischofskonferenz in Deutschland sehr stark zurückgehalten. Es gibt kein offizielles Statement der Bischofskonferenz. auch auf das Papstwort hin, jetzt hat da niemand nochmal, auch der neue Vorsitzende, Heiner Wilmer, hat da nichts nochmal dazu gesagt, von wegen der Papst hat recht oder Kardinal Marx hat recht oder eigentlich sind wir uns alle ganz einig, nichts, ja, aber wer sich geäußert hat, ist der alte Vorsitzende, der ehemalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing aus dem Bistum Limburg, und das ist schon, ja, finde ich interessant, er wurde natürlich gefragt, deshalb hat er auch was gesagt, ne? Früher hätte man gesagt, du bist jetzt nicht mehr Vorsitzender, also wirst du auch nicht mehr gefragt, beziehungsweise sagst du auch nicht mehr. Und insofern war das ganz spannend, dass Betzing was sagt und Wilmer schweigt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Wilmer auch deshalb schweigt, weil ja gerade diese intensiven Verhandlungen jetzt im Vatikan geführt werden über den Synodalen Rat, der im Herbst starten soll. Man ist also in intensiven Gesprächen mit dem Vatikan über andere Reformvorhaben und will die sicherlich jetzt nicht auf dem Thema LGBTQI-Segnung nochmal da in Gefahr bringen.
Meine ich schon auch wieder in den Fronten, die du jetzt abgezeichnet hast, innerhalb der Bischofskonferenz, wo ich dich ja auch unterbrochen habe und gesagt habe, ja, die üblichen Verdächtigen und wenig überraschend und sonst wie alles, ist es ja dann doch wieder so, dass es aufgrund solcher Pressemeldungen man eigentlich dem Thema nicht irgendwie was Gutes tut, weil plötzlich findet es dann doch auch wieder auf dem Forum des Kulturkampfes statt, obwohl es ja eigentlich darum geht, wie man kirchliche Praxis jetzt mal an der Basis einigermaßen organisiert, ohne dass man jetzt da fundamental was ändert. Zum Beispiel bei Homosexuelle und Kirche, wenn man da einfach mal guckt, bei den Leuten, die sich da engagieren, die das auch wirklich direkt angeht, da hat nämlich der Pressesprecher Steffen Schille, finde ich, auch diese Ambiguität ziemlich gut auf den Punkt gebracht, und ich finde, da kann man doch mal schauen, bevor man dann irgendwie mit sowas rausschießt, was sagen denn die Leute, die da betroffen und Experten sind, ja, der sagt nämlich in seiner Pressemitteilung, das ist ein Fortschritt, also diese Handreichung gegenüber der bisherigen Situation, dass vielen Menschen der Segen Gottes von kirchlicher Seite verweigert wurde, aber der im synodalen Weg formulierte Wunsch, Gottes Segen allen liebenden Menschen zuzusprechen, wird mit der Handreichung jedoch nicht erreicht. Das schreibt er, wobei er dann im nächsten Satz eben fordert, durch ein direktes Zitat, wir hoffen, dass sich weitere Bistümer diesem Beispiel zeitnah anschließen.
Ja, aber das passt halt weder in eine Überschrift noch auf eine Insta-Kachel, Michael. Und da können wir uns als MedienkonsumentInnen und als Medienschaffende natürlich auch an die eigene Nase fassen. Ich wollte als letztes nur mal sagen, dass ich glaube, dass das Thema in Deutschland zumindest dem Kulturkampf völlig entrückt ist.
Ja, vermutlich hast du recht. Ja.
Über Fiducia Supplicans gab es auch Ärger mit anderen katholischen Kirchen in anderen Ländern, in den USA vor allen Dingen, da waren wir wieder mal, auch in afrikanischen Ländern, in einigen, auch nicht in allen, aber in Deutschland nicht. Und ich habe jetzt die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung jetzt nicht direkt bei mir, die liegt unter Bettkissen, wie immer. Nein, aber ich habe die jetzt nicht zur Hand, aber ich würde meinen, dass die Zustimmung der KatholikInnen in Deutschland zu Segensfeiern bei über 80%, vielleicht sogar 90% liegt. Und insofern ist das kein Kulturkampfthema für den Katholizismus in Deutschland.
Ja, und selbst als Rechter gewinnst du damit ja einfach halt
gar nichts.
Gar nichts in Deutschland, ja. Ich denke, man hat jetzt ich habe jetzt ein bisschen verstanden, was es mit dieser Handreichung ist. Und damit ist dann jetzt auch erstmal gut, und wir hoffen natürlich weiterhin, dass es da vorangeht, ja, man vielleicht diese Schneise nimmt und ein kleiner Schritt nach dem anderen, auch wenn es nervig ist manchmal.
Ja, also es ist natürlich im ökumenischen Kontakt immer mal wieder ein Thema. Es ist vor allen Dingen deshalb lustig, weil wir Protestanten uns ja manchmal zurückhalten müssen mit einer Erkenntnis, die du ganz am Anfang nämlich schon gesagt hast, auch wenn das in vielen evangelischen Landeskirchen in Deutschland noch unterschiedlich heißt, Trauung, Segnung, der tatsächliche lebensweltliche Unterschied so gering ist, dass natürlich auch die Kritiker, die wir in der evangelischen Kirche haben, also so mit evangelikaler Prägung oder pietistischer Prägung, die sagen, oh, das sieht dann zum Verwechseln ähnlich aus, ihr führt ja damit die Trauung durch die Hintertür ein. Damit hatten die schon immer recht.
Ja.
Und da haben auch die Kritiker in der katholischen Kirche im Grunde genommen recht. Wenn man erstmal so ein schönes Formular hat, dann schließe ich jede Wette ab, ist natürlich damit auch klar, dass das aussieht und wahrgenommen wird wie eine katholische Trauung. Als Linker habe ich dieses subversive Element immer geschätzt, aber da verstehe ich auch die Kritiker, die sagen, ja klar, machen wir uns nichts vor, sobald es da ein Formular gibt, was im Grunde genommen dem Traugottesdienst oder der katholischen Eheschließung, dem Ehesakrament da so ziemlich ähnlich gestaltet ist, dann wird das auch von den meisten Leuten damit verwechselt. Und manchmal kann ja eine Verwechslung auch was Positives sein. Und da sei als letztes dran erinnert, auch wenn wir jetzt keine katholischen Theologen sind und Theologin, Aber das Ehesakrament ist unter den 7 Sakramenten der katholischen Kirche dasjenige, was sich die Eheleute gegenseitig spenden.
Gegenseitig,
und ja. Und insofern ist da auch eine andere Dynamik dahinter als bei den anderen.
Kommen wir zu den Medientipps des Monats April. Philipp, was hast du mitgebracht?
Ja, ich empfehle einen anderen Podcast, nämlich aus den USA von Sarah Posner. Das ist eine der führenden Religionsjournalistinnen der USA. Und der Podcast heißt Reign of Error, also nicht Terrorherrschaft, sondern Fehlerherrschaft.
Ach so, okay. Ja.
Reign of Error.
Ja.
Und befasst sich mit rechtsradikalen Christen hauptsächlich. Und natürlich viel mit der MAGA-Bewegung, auch mit den unterschiedlichen Schattierungen, die man in der deutschen Presselandschaft und leider auch in der deutschen konfessionellen Publizistik und auf Instagram oder wo auch immer sich Leute damit befassen, leider nicht in dieser Differenziertheit dargestellt bekommt. Aber für alle Menschen, die Englisch ganz gut verstehen, kann man das ja durch den Podcast nachhören. Also Sarah Posners Podcast Reign of Error. Auf allen Podcast-Plattformen, wo man sie finden kann.
Das Schöne an so einer Podcast-Empfehlung ist, ihr könnt es direkt in die Shownotes klicken und dann bekommt er die Links mal direkt einfach reinzuhören.
Genau. Und was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht diesmal wieder ein Buch, aber diesmal Literatur, nicht nur so Fantasy-Eskapismus. Es ist auch nicht viel, es ist ein ganz kleiner Roman, keine Novelle, obwohl es nicht viel größer ist als vielleicht eine Novelle. Ich war in Japan unterwegs. Ich habe mir jetzt endlich mal das Buch, ich hatte schon länger auf meiner Liste, von Hiroko Oyamada gekauft und gelesen.
Ja, wie heißt das
Buch? Und ich war absolut begeistert. Das Buch von Hiroko Oyamada heißt Das Loch.
Okay.
Und der Roman, der spielt im Japan, der Gegenwart, Gegenwartsliteratur. Und da ist es so, dass die Protagonistin Asa, die zieht von der Stadt aufs Land. Und mit ihrem Mann wohnt sie daraufhin dann im Nachbarhaus der Schwiegereltern. Die Asa, die muss dabei ihren Job kündigen, weil das mit der Pendelei und sowas dann alles zu viel wird. Man wird auch ein bisschen eingeführt in die japanischen Besonderheiten.
Verliebt sie sich auch in einen alten Schulfreund, weil dann wäre es fast jeder zweite Netflix-Film?
Nein, gar nicht, gar nicht. Es hat was ganz Eigenes, Philipp. Es ist dann so, plötzlich, da ist sie dann Hausfrau und hat viel Zeit, ist dann auch unterwegs, eben jetzt in diesem ländlichen Ort. Und da fällt sie dann eines Tages in ein Loch, als sie einem seltsamen Wesen folgt, das sie entdeckt.
Ja, warum soll man das jetzt lesen?
So zwei Gründe, warum man das unbedingt lesen sollte. Wirklich jeder sollte dieses Buch lesen. Weil einmal haben wir darin eine hyperrealistische Sprache, die ist wahnsinnig beeindruckend für alle, die mit Sprache arbeiten. Weil sie nicht sagt, wie man sich fühlen muss oder was man denken soll, sondern sie beschreibt einfach Dinge, wie sie gesehen werden, wie sie dastehen, wie sie sind. Und daraus ergeben sich beim Leser einfach Gefühle, Emotionen und eine tiefe Szene. Und gleichzeitig, das habt ihr in der Beschreibung, hast du in der Beschreibung ja schon gemerkt, ist da so ein Surrealismus drin in dieser realistischen Beschreibung. Und diese Paarung, die macht es wahnsinnig fesselnd und man will sehr gerne darin weiterlesen. Und inhaltlich, das ist der zweite Grund, warum ich es empfehle, finde ich einfach diese Frage nach der sozialen Rolle, die da gestellt wird, wahnsinnig spannend. Weil ich möchte auch nur dazu sagen, wir hatten jetzt sehr lange, wer Literatur interessiert ist, eben immer den Leif Rand mit seinem Allegro Pastel.
Kenne ich nicht.
In der Diskussion, ne? Man ist Kurator seines Lebens, alles wird so objektiv in unserer Generation, Philipp, auch deine Generation, so betrachtet, aus der Thronenperspektive analysiert und dann versucht man sein Leben irgendwie so zu gestalten und denkt und reflektiert über alles. Und das ist in diesem Buch mehr so ein Gegenentwurf. Also Dinge passieren, man ist da drinnen und jetzt möchte man schon so fast so seelsorgerlich pastoral sagen, dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Aber nein, man geht auch nicht damit um, sondern sie sind einfach da und sie passieren. Und das finde ich wahnsinnig toll. Also das Buch ist nicht dick. Kauft es, lest es und sagt hinterher, schön, dass der Michael mir das in dem Podcast empfohlen hat. Das war's für diesen Monat.
Haben wir doch diesen Monat erledigt.
Das war jetzt sehr katholisch.
Ja, das war sehr katholisch. Wir haben auch evangelische Themen, aber es passt nur so viel in den Monatsrückblick. Ich glaube, das waren jetzt die beiden Themen, die...
Es lag auch für Leute, die eher evangelisch interessiert sind, einfach trotzdem oben auf. Was kommt denn nächsten Monat?
Es wird nicht weniger katholisch, glaube ich, erstmal, denn es liegt ja der Katholikentag an in Würzburg.
Bei mir um die Ecke.
Da fahre ich hin, um vom Katholikentag zu berichten für die Eule. Und wir haben evangelische Debatten im Magazin. Also da werden einige Sachen noch kommen. Also es wird ganz gut gemixt. Und mal schauen, was der Monat Mai noch so bringen wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media. Lest den Remind-Newsletter als wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und ganz wichtig, abonniert doch die Eule, um unsere Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.